Schule ist die schön, dachte ich mir dabei. Autofahren ist viel besser. Die Fahrer sind so frei wie ein Vogel so frei. Und ich nannte sie Kilometerfresser.
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 Jonas, grüß dich. Buongiorno.
Guten Morgen. Mal wieder eine Morgenaufnahme.
Ach, ist das schön. Du und ich ganz allein und dann vielleicht noch ein paar tausend Zuhörer und Zuhörerinnen.
Aber das vergessen wir ja meistens und dann reden wir doch nur über die Themen, die uns interessieren.
Ja, das ist der Wahnsinn, Mann. Schön, dass ihr alle dabei seid. Aber wir quatschen heute unter anderem natürlich wie immer, was steht vor der Tür?
Außerdem war Tarek unterwegs und hat den Ford E-Transit Kurier getestet. Und da gibt es für mich eine Überraschung.
Oh ja. Und in Bayern, Leute, darf man ab dem 1. April 3 Stunden kostenlos parken, wenn du am Kennzeichen ein E draufstehen hast.
Oder wenn du dir einen Aufkleber holst. Und Tarek ist den Windfast VF6 gefahren. Ein bisschen neidisch bin ich genau. Da, aber ich höre mir gerne an, was er erzählt.
Und du, ich bin auch neidisch auf dich, weil du den Xiaomi SU7 gefahren bist. Über das Video quatschen wir auch nochmal.
Und du hattest so das ein oder andere Problemchen mal wieder mit deinem Auto und da müssen wir leider auch drüber reden.
Ja, da muss man drüber reden und da kommt auf jeden Fall noch eine Fortsetzung davon. Ich würde sagen, legen wir mal los.
Ich bin wirklich gespannt und ihr wisst ja, der Podcast hier ist so ein bisschen die Erweiterung von YouTube, deswegen lohnt es sich da dran zu bleiben.
Jonas, erzähl mal, mein Lieber, was steht bei dir vor der Tür? Erstmal das Wichtigste.
Das Wichtigste vorweg. Wir haben echt einige spaßige Autos gerade da. Würde dich freuen, den EV6. Allerdings nicht als GT-Line, sondern der normale als Heckantrieb. Das war mir wichtig, mal auszuprobieren. Und wir haben den BYD Z-Lion 7 gerade da. Und mein Highlight, ein ID3 GTX, aber als Performance-Variante. Und ich war gestern mit dem unterwegs und der macht richtig Laune. Auch wenn bei 200 km/h der Wind wirklich laut ist, aber mal 200 in einem MEB-Fahrzeug zu fahren, finde ich echt ganz cool. Und Verbrauch und
ist man gar nicht gewohnt, ne? Ja. 200 im ID3.
Voll. Also selbst, überleg mal, ich konnte dann einen ID7 GTX überholen.
Und warte mal, was ist der Unterschied vom Performance zum normalen GTX? Damit die Zuhörer das auch...
Ich glaube, es sind 20 Kilowatt mehr Leistung und du darfst
aber
halt
kein
statt
Allrad.
100... Nein, aber du darfst statt 180, 200 fahren. Das ist der wesentliche Unterschied. Und der GTX Performance kommt immer mit dem Sport DCC, während der normale GTX nur mit einem normalen Sportfahrwerk kommt. Und wenn du das Sport DCC möchtest, das ist totaler Quatsch, weil, also nur als Rahmenbedingung, der GTX kostet ungefähr 1500 weniger als der GTX Performance. Für 1000 Euro bekommst du, oder für 1200 bekommst du aber schon das DCC. Das heißt, du zahlst eigentlich nur so um die 200 Euro dafür, dass du nochmal mehr Leistung und 200 km/h hast. Und ich finde weiterhin, dass der normale GTX kaum einen Sinn macht.
Vor allem,
also wenn du in dem Preisbereich ab, ich weiß nicht, über 50.000 Euro einen ID3 kaufst,
ja.
Dann macht es natürlich keinen Sinn mehr, dann noch zu überlegen wegen 200 Euro hin und her. Aber der
auf
macht wirklich Spaß, aber obenrum ist er gut laut. Also du merkst dann schon die Form und die Geräusche, also sowohl Abrollgeräusche als auch vor allem Windgeräusche. Ab so 170 wird es echt laut in dem Ding.
Aber die haben beide die 79 Kilowattstunden Batterie drin, ne?
Das ist alles
neue.
Komplett identisch. Also sobald du GTX hast, die haben auch beide den APP 550 Motor, also diesen Heckmotor, den jetzt alle möglichen
286
verbauen.
286 PS. Genau.
Und den hast du halt entweder mit, ich glaube, 286 oder dann halt um die 300 PS. Mhm.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Jonas, der ID3 GTX, der normale, hat ja auch unheimlich viel Spaß gemacht.
Voll.
Auch dieses Sportfahrwerk war auch sehr, sehr, sehr gut. Wir sind ja wohin gefahren? Nach Locarno, ne? Zum ID-Treffen
letztes
Jahr.
Ja, genau, von München aus nach Locarno sind wir
gefahren. Von München aus mit dem ID3 GTX. Das Ding hat super Spaß gemacht, wirklich. Und der sieht auch gar nicht mal so schlecht aus, auch mit den schicken Sitzen. Und wenn er jetzt ein bisschen mehr Leistung hat und wenn er jetzt ein DCC-Fahrwerk hat. DCC ist ja kein Luftfahrwerk, sondern ein adaptives Fahrwerk.
Genau.
Was sich je nach Fahrmodi ein bisschen erhärtet oder weicher macht und bla bla bla.
Mit,
also er legt sich jetzt nicht tiefer oder so, genau.
Nein, du hast frequenzselektive Dämpfer. Das heißt, du kannst wirklich eine kleine Spreizung reinbringen. Aber ich finde, die ist bei Volkswagen wirklich gut. Also es gibt ja auch andere DCC-Fahrwerke, wo du denkst so, ja und das soll jetzt der Unterschied sein. Aber bei VW, die haben wirklich zwischen Komfort und Sport, das merkst du schon spürbar.
Ja.
Vor allem so
ja.
Dieses Nachfedern und kleine Bodenwellen, da hast du einen deutlichen Unterschied, ob du die eben ins Auto gefedert kriegst oder nicht.
Das habe ich beim ID5 GTX auch damals schon bemerkt. Mhm. Also wie der sich in die Kurve legt im Sportmodus, das war richtig geil.
Ja, nee, das
also
haben
Thema
wirklich von Anfang an gut gemacht, dieses DCC, und das finde ich auch weiterhin ein cooles Auswertungsfeature und würde ich auch bei allen VW-Modellen eigentlich immer empfehlen, es sei denn, du sagst jetzt, hey, das Standard, wir hatten jetzt auch den ID3 Pure letzte Woche da und da war ich auch mit dem Standardfahrwerk vollkommen zufrieden, fand es auch besser abgestimmt als den EV3 von Kia, den wir gerade parallel im Test hatten, also da war der ID3 wirklich besser, aber das ist natürlich immer eine Geschmackssache, wenn du sagst, ah, so ganz gefällt es mir nicht, dann nimm halt das DCC und hab
aber
dir 25 Schieberegler.
Ehrlich, Jonas, guck mal, ich kenne noch andere Zeiten, was die Automobilgeschichte angeht. Es gibt im Jahr 2025 keine schlechten Autos in dem Sinne, wo du sowas sagen würdest, da setze ich mich nicht mehr rein. Ne? In meiner Jugend gab's die, ja, so ein Lada oder so, keine Ahnung, so alte Kisten, ja. Aber wenn du dir heute, guck mal, ich saß letztens im neuen Spring wieder mal, auch da hast du das Gefühl, das Auto ist nicht unsicher oder so. Die erste Generation, ja, da hatte ich echt Schiss da drin, ne? Das war echt eine Schrottbude. Aber die zweite Generation, habe ich dem Andreas auch schon gesagt, immer. Ich fand die furchtbar. Aber die zweite Generation, das Facelift-Modell, fühlt sich viel erwachsener an, viel besser, fährt sich auch viel besser. Das ist jetzt nur so ein Extrembeispiel, ja. Aber so ein normaler ID3 Pure zum Beispiel oder keine Ahnung, nimm irgendwas, ein Opel Astra, die haben alle ein gutes Fahrwerk, die haben alle gutes, ausreichendes Bremssystem. Weißt du, was ich meine? Es gibt in dem Sinne, was man als schlecht bezeichnen würde. Man muss nur gucken, was bekommst du fürs Geld und was bieten die Konkurrenz für das gleiche Geld. Da machen wir die Unterschiede. Akkugröße, Fahrleistung.
Du kannst trotzdem kaum sagen, dass du dich einfach in jedes Auto reinsetzen kannst und du findest es gut, sondern es gibt schon wahnsinnig große Unterschiede und auch wenn Fahrwerke jetzt nicht per se schlecht sind, gibt es trotzdem weniger gut ausgelegt. Ich weiß noch, letztes Jahr sind wir mit dem Seal U ja von BYD gefahren. Da fand ich das Fahrwerk so schlimm.
Schwammig, ne?
Und sehr schwammig und nicht differenziert. Also wirklich auch teilweise unsicher, wenn du so Wellen auf der Autobahn hattest, der ist rausgehoppelt danach. Das fand ich wirklich seit Jahren mal wieder.
Kann ich aber nicht bestätigen. Ich fand den mega komfortabel. Das, was du schwammig bezeichnest, bezeichne ich als sehr komfortabel.
Ein amerikanisches
Fahrgefühl.
Nein, so ein uralter Cruiser mit irgendwie 7,80 Meter Radstand.
Nein, so schlimm
und
war der
Motor.
Nicht. Nein.
Ich bin anderer Meinung. Ich fand, dass der halt sehr, sehr... Also du kannst ja komfortabel sein, dann musst du aber trotzdem auch das Fahrzeug irgendwie am Boden halten und du musst einen Bodenkontakt darstellen. Und ich fand, dass der Seal U undifferenziert und unpunktuiert rausfedert. Also dass der gefühlt macht, was er will und du hattest nie das Gefühl, jetzt macht er das vernünftig und jetzt wieder. Also ich konnte mich nicht, selbst ich war mit dem Auto ja in Berlin damals noch zur EM, wir haben wirklich weite Strecken mit dem gemacht und ich hatte trotzdem nach 2 Wochen Testphase nicht das Gefühl, ich weiß jetzt, wie das Auto funktioniert. Und das, finde ich, ist dann schon ein eher schlechtes Fahrwerk. Aber deswegen freue ich mich jetzt, dass wir den Z-Line 7 da haben, mit dem werde ich morgen nach Frankfurt fahren zur Fiat oder Abarth 600 Veranstaltung, einen Langstreckentest mit dem machen und da bin ich sehr gespannt drauf, ob sie es mit dem quasi wieder reinholen. Aber Tarek, was steht denn bei dir vor der Tür?
Bei mir steht der wunderschöne, wunderschöne Alfa Romeo Veloce. Endlich in meiner Lieblingsfarbe. Und ich hab die Doro verrückt gemacht. Das ist die Pressesprecherin von Alfa Romeo Deutschland. Wann kommt meine Bella in Rot? Ich war ja damals, vor 7 Monaten durfte ich ihn in Frankfurt auf einer abgeschlossenen Teststrecke mal Probe fahren. Da hat mich das Ding so geflasht, weil ich ja immer schon Alpha-Fan bin und Italien-Fan und ich hatte schon persönlich 6 Alfa Romeos und das Ding basiert auf einer Stellantis-Plattform, ja.
Das ist auch ein weirder Flex. Ich hatte schon 6 Alfa Romeos.
Ja, genau. Aber die haben hier ein Alpha gezaubert. Fahrwerk. Top. Wir haben ein tiefer gelegtes Fahrwerk, 25 mm. Wir haben Sportbremsen. Wir haben 20 Zoll Alufelgen, die meiner Meinung nach ein Traum von der Optik her sind. Und ich kann nicht neutral bleiben. Aber da, wo ich neutral bleiben kann, ist der unverschämt hohe Preis für das Auto. Und natürlich die Akkugröße, was du dafür bekommst. Aber eins sage ich dir, das habe ich dir schon gesagt, die Kurvenlage lässt keinen Taycan vermissen. Das Auto saugt sich in die Kurve rein. Wir haben ein Torsendifferential. Das bedeutet, wenn du zu schnell in der Kurve bist und ein Rad an der Antriebsachse verliert an Bodenhaftung, übergibt er das Drehmoment in Millisekunden auf das andere Rad. Und der saugt sich quasi und du spürst das. Du spürst das, wie der sich in die Kurve reinlegt, ja? Du denkst, oh Gott, jetzt bricht er aus und jetzt gibt Karambolage. Nein, Mann, das Ding fährt gnadenlos weiter. Und die Beschleunigung, 206 km/h, also das, was dein ID3 GTX Performance kann, das kann der Alpha auch. 206 km/h laut Tacho. Und ja gut, 5,9 von 0 auf 100, dafür ist er jetzt nicht ausgelegt. Aber Du hast echt ein mega geiles Sitzgefühl. Allein schon die Sabelsitze. Ach, du hörst schon, ich bin am Schwärmen hier. Ich finde das Auto mega schön.
Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, Tarik sitzt auch gerade drin. Das heißt, es fällt ihm sehr, sehr leicht,
von diesem Schaut Auto bei mir auf schwärmen. Instagram rein. Da habe ich Instagram reinschauen, bitte. Da habe ich ein Foto reingemacht. Auf jeden Fall, ich würde mir den sogar bestellen, aber nicht für diesen Preis. Ich meine, wenn man ihn komplett ausstattet, dann ist er weit über 52.000 Euro. Der kostet ohne die Sabelsitze 48,5. Da muss Alfa Romeo oder Stellantis dafür echt einen guten Leasingangebot raushauen. Nas hat sich verliebt in das Auto, weil sie fühlt sich sehr wohl da drin. Sie ist ihn auch gefahren. Er ist ja nicht so groß. Der ist ja nur 4,17 Meter, glaube ich.
Gerade mit dem Rücken gerade auch angenehm, weil du trotzdem nicht so e-tron GT-mäßig unten reinfliegen musst. Ne?
Genau.
Das ist auch ganz
von genau.
Sitzkomfort.
Die Sitze, muss ich sagen, das sind die Schalensitze, die sportlichen Schalensitze von Sabelt mit Alcantara in der Mitte und Ledernachbildung an den Seiten mit den roten Ziernähten und da sitzt du fromm. Es ist kein komfortables Auto. Er ist halt so hoppelig, ja, wegen dem Fahrwerk. Er ist nicht auf Komfort ausgelegt, sondern auf sportliche Kurven. Naja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war mit dem gestern auf der Hohen Acht, hat mega Spaß gemacht. Das Video kommt irgendwann.
Ich muss dich noch ein bisschen neidisch machen, Tarik, bevor wir zu den anderen Themen kommen. Ich krieg in 2 Wochen einen RS e-tron GT Performance in der Audi Exclusive Lounge Edition. Da gab es nur 299 Stück davon. Und zwar habe ich bei Audi angefragt und gesagt, Leute, ich brauche irgendein cooles, besonderes Auto, weil ich fahre am 26. April zum Electrified Horizon Festival. Diesmal wirklich.
Ah, okay.
Ich habe das letztes Jahr schon mal angekündigt, dass es dieses Festival gibt. Dieses Jahr ist auf dem Sachsenring, sehr, sehr cool, in der Nähe von Chemnitz. Das gestalten ein paar Kumpels von mir, unter anderem Jonas Falk und noch ein, zwei andere YouTuber aus der Technikszene, gemeinsam mit Michelin und ich glaube, ein Tuner ist noch dabei. Also ganz viele verschiedene. Da geht es um das Thema, wirklich mit dem E-Auto auch mal auf die Rennstrecke zu kommen. Und dann dachte ich mir, was passt da besser, als bei Audi mal anzufragen, ob die nicht ein Auto
aber
da haben.
Hallo. Aber
und dann habe ich gesagt, komm, wir fragen mal an. Und der Stefan hat es möglich gemacht. Ich wollte erst diesen,
geil.
Es gab mal den Ice Race Edition. Das war so ein Audi, weiß nicht, ob du den kennst, der GT mit so lila, weiß, mit so einer Punktefolie. Aber der war leider beim Vor-Facelift. Und deswegen haben die den jetzt natürlich nicht mehr im Pool. Dann habe ich gesagt, hey, aber wir hätten hier den Audi Exclusive. Was hältst du davon? Da habe ich gesagt, ja, voll gern.
Aber ist er dann nochmal schärfer als der GT Performance?
Ist der normale e-tron RS GT Performance, aber der hat halt die Exclusive Innenausstattung. Das ist der damals bei der Presseveranstaltung, als wir beide gemeinsam dort waren, in dem Showroom war, wo du dich rein verliebt hast. Mit so einem braun-schwarzen Exterieur, so ein leicht mint-lila Interieur.
Geil.
Also wirklich cool. Und mit dem freue ich mich sehr, dahin zu fahren. Und wenn hier Zuhörer sagen, hey, ich habe Bock, mal ein E-Auto auf der Rennstrecke zu sehen, dann schaut gerne mal beim Electrified Horizon Festival vorbei. Nicht nur, weil ich dort bin und wir uns mal wieder sehen können, sondern auch einfach, weil die Idee cool ist. Und ich habe gehört, da ist auch ein Taycan Turbo GT mit Weißach-Package vor Ort. Also,
okay, wann?
Am 26. April.
Okay, und wo nochmal?
Am Sachsenring.
Am Sachsenring, 26. April.
Das Ganze heißt Electrified Horizon. Ich weiß nicht, was du machst, Tarik, wenn du Bock hast, wir können uns ja dort treffen. Ganz spontan.
Ich muss in meinen Kalender rein, genau, können wir uns gerne mal absprechen. Vielleicht komme ich sogar auch dahin.
Aber wenn nicht, auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn man vielleicht den einen oder anderen sieht. Es gibt so Tagestickets, da musst du irgendwie Parkplatz kaufen, das war's. Und ich werde den ganzen Tag dort fahren, sein, freue mich schon wirklich drauf. Weil die Bilder, die ich vom letzten Jahr gesehen habe, waren mega cool. Und jetzt noch mit dem Auto hin. Also da dachte ich mir, das muss ich dem Tarik im Podcast erzählen, weil damit mache ich ihn neidisch.
Du Arsch.
Da schlägt er gleich die Tür von seinem Auto zu.
Aber als Entschädigung bekomme ich morgen einen schlicken S6 e-tron Avant. Also der neue A6 e-tron Avant als Kombi und in der S-Version. Und da freue ich mich mega drauf, Leute. Und ihr könnt euch schon mal auf Langstrecke, Hohe Acht und City Test alles damit freuen. Ich werde das Auto auseinandernehmen.
Da freue ich mich mega drauf. Danach gleich Ausblick. Nächste Woche nehmen wir zusammen auf, ne?
Ja, wir sind in, wo sind wir? Portugal? Nee.
Ich glaube, Barcelona.
Barcelona, stimmt. Für den Ford Puma. Endlich darf man den Ford Puma fahren, den Generation E. Und da bin ich gespannt drauf. Ich durfte ja schon den Ford E-Transit Kurier fahren. Ja, hab ich dir das erzählt?
Nein, du hast mir ein Bild geschickt, aber du hast noch nichts davon erzählt. Hau mal raus.
Also Ford E-Transit Kurier, Leute, da will Ford natürlich in erster Linie die Handwerker ansprechen. Das Video kommt jetzt die nächsten Tage. Basiert auf der gleichen Plattform vom Ford Puma Gen E. Und die werden beide in Rumänien gebaut. Und das Ding hat mich mega überrascht.
Auf der Puma-Plattform?
Ja, in Puma, also doch, gleiche Technik.
Hey, das heißt, der hat irgendwie nur 40 Kilowattstunden.
Ja, ja, genau. Also die haben beide die 43 Kilowattstunden nutzbare Akkukapazität.
Ich dachte, der steht auf dem, auf der Transporterplattform von
nein,
denen.
Nein, 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 der Kurier. Moment, der Kurier, weiß, das ist der
das
Kleine.
Das ist ja quasi so der Caddy davon, ne? Das ist so Caddy-Optik.
Genau,
aber ich dachte, dass der trotzdem auf der Plattform steht. Ach, wie krass.
Also Akku, Technik, Ladeleistung, das ist alles gleich wie der Puma. Aber das Ding war ja ein Kastenfahrzeug und die Effizienz, die war überraschend gut. Und der fährt sich auch gut.
Aber wo bist du hingefahren? Wie hast du es gemacht, dass jetzt die Effizienz gut war?
Ja, in Spanien. Ich war auf der Autobahn. Ich habe einen Mix gemacht. Stadt, Land, okay. Autobahn. Ja, okay. Und in Spanien kannst du ja nur 100, 120 fahren auf der Autobahn.
Aber haben die, aber dann,
ich denke mal,
haben die das Event quasi letzte Woche für den gemacht und dann nächste Woche für den Puma am gleichen Ort?
Genau, genau. Weil das macht, weil, nein, nein, Ford Pro ist ja Professional, ist ja eine andere Abteilung bei Ford. Ja. Die machen ja halt Nutzfahrzeuge. Und das ist, sind andere Kollegen für zuständig. Und Ford Puma, das macht dann die andere Abteilung.
Wie so oft,
für Personenkraftwagen, genau. Aber den E-Transit Kurier, den wird es auch als Kombi geben, sozusagen für Familien, die mehr Platz brauchen.
Du bist jetzt quasi die Pritsche oder den Transporter davon.
Genau, gefahren. Ich bin den Kastenwagen gefahren mit 240 Kilogramm Gewicht hinten. Das sah aus wie so ein Sarg.
Ja, du hast auf LinkedIn oder so hast du gepostet, ne? Da habe ich gefragt,
ja, Tarek, genau,
was hast
genau,
du denn
genau.
da reingepackt? Aber
genau.
das finde ich gut,
aber
weil
Spaß
das ist ein
gemacht.
Thema, was wir oft haben, gerade bei so Nutzfahrzeugthemen. Dann fährst du dahin. Ich war ja auch mit Volkswagen für den Transporter irgendwie in Athen oder so. Und dann fährst du so einen leeren Transporter und denkst dir so, ja klar ist der Verbrauch gut, weil da ist ja nichts drin. Du hast keine Sitzreihen drin, gar nichts. Aber wenn die dann Gewicht reinpacken, finde ich super. Und ich würde mir das wünschen, dass das bei mehr Veranstaltungen der Fall ist, dass wenn du einen Transporter fährst, der muss ja jetzt nicht voll ausgelastet sein, aber dass du zumindest so ein Durchschnittsgewicht da hinten reinpackst.
Ja, drei Big Mac Menüs vorher reinhauen, dann passt das schon. ja, auf jeden Fall, genau. Ford da in der Hinsicht hat mich schon ein bisschen überrascht und deswegen denke ich, dass der Puma allein schon wegen der Bauform ein bisschen effizienter sein könnte als der E-Kurier, der sowieso schon für seine Bauart effizient war. Und die Ladeleistung war nicht schlecht und es gibt noch einige Features im Fahrzeug, die sehr Elektroauto-Fahrerinnen freundlich ist. Aber
wieso?
Darüber können wir quatschen. Zum Beispiel One-Pedal-Driving kannst du an- und ausschalten.
Okay.
Es gibt eine sehr clevere Routenplanung. Die Software funktioniert sehr gut. Android Auto, Apple CarPlay. Also hat mir echt gefallen, du. Hat mir echt gefallen.
Ich bin überrascht, weil, also ich bin wirklich gespannt darauf, wie der funktioniert und wie dann vor allem auch der Puma halt entsprechend ist, weil aktuell bin ich da noch ein bisschen skeptisch bei der Größe von Fahrzeug gepaart, mit der Akkugröße,
mit
die haben ja voll gute Reichweiten prognostiziert und auch der Verbrauch klang ja gut. Also irgendwas muss ja dran sein.
Ja, ja, eben. Also ineffizient ist das Auto nicht auf jeden Fall. Man könnte den im Sommer, ich vermute mal, locker mit in der City im Landbereich mit 13,5 fahren.
Bei Tareks berühmten City-Test. Du brauchst noch eine City-Test-Runde. Du brauchst noch so eine feste Teststrecke, die du immer fährst. Wobei, du machst jetzt City-Test auch auf der Fahrveranstaltung, dann ist Quatsch, ne? Dann ist es schwierig.
Ja, weißt du, City ist City, Ampelverkehr ist Ampelverkehr, Tiefgarage ist Tiefgarage, Parklücke ist Parklücke, da muss man nicht immer die gleiche nehmen.
Das stimmt.
Und, aber das ist dann immer schon spannend, auch für mich zu sehen, wie sich die Autos mit verschiedenen Größen so schlagen. Der L-Rock hat sich ja sehr gut geschlagen im City-Test. Ich meine, ich habe ja schon eine enge Parklücke genommen. Ich habe dann selber immer Panik bei den Videoaufnahmen. Ich so, Tarek, versau das nicht, versau das nicht, versau das
nicht. Ich will es dir nicht, also manchmal sieht man es dir an.
Genau. Manchmal klappt es gut, manchmal weniger, auf jeden Fall. Und dann bin ich immer in der Tiefgarage zum Beispiel, gucke ich immer, dass ich schnell wieder rausfahre, ohne zahlen zu müssen. Naja. Aber ansonsten steht bei mir nichts vor der Tür. Wie gesagt, der wunderschöne Alpha. Mhm. Und morgen kommt der S6 e-tron und mein Kia.
Mhm. Über den reden wir später noch. Da gibt es ein Thema. Ich habe da sowas im Internet gelesen zu deinem Kia. Da müssen wir nachher nochmal drüber quatschen.
Oh.
Aber lass uns davor über was anderes sprechen. Und zwar darf ich ab oder seit gestern, wir nehmen heute am Mittwoch auf, morgen kommt die Folge online, überall hier bei mir in der Region kostenlos parken.
Das habe ich gelesen letztens und sogar geteilt in Raum München, oder?
Nein,
öffentliche Parkplätze?
Seit 1. April kannst du in ganz Bayern auf allen öffentlichen Parkplätzen, also überall, wo du sonst einen Parkschein benötigen würdest, kannst du kostenlos mit dem Elektroauto 3 Stunden parken. Es gibt jetzt noch so ein paar Rahmenbedingungen, die ja nicht ganz geklärt sind. Aber das Coole ist, das gab es die ganze Zeit schon in München. Da war das so, da konntest du überall, wo du sonst einen Parkschein ziehen musst, konntest du 2 Stunden lang dort aber kostenlos parken, wenn du quasi einfach ins E-Auto eine Parkuhr rein oder eine Parkscheibe reinlegst. Und neuerdings ist es jetzt seit 1. April bayernweit. Ich habe keine Ahnung, wie es im Hintergrund funktioniert. Wir haben uns gestern auch unterhalten, wo ich gesagt habe, ey, wie ist denn das jetzt eigentlich so, den Kommunen geht ja Geld durch die Lappen. Wie funktioniert das dann? Zahlt der Staat oder zahlt das Land Bayern einfach pauschal jeder Kommune jetzt 5,50 Euro am Tag, dafür, dass da weniger Autos parken, so nach dem Motto. Aber da hat sich leider, also da weiß ich einfach schlichtweg noch nichts. Aber an sich ist das jetzt das neue, die neue Gebung sozusagen. Und man kennt es ja auch schon aus Hamburg oder so. Da war das auch schon so. Nur dort war es, glaube ich, nur an Ladesäulen. Das war total dämlich. Dann konntest du Ladesäulen zuparken. Aber in München war das halt die ganze Zeit schon. Und jetzt in ganz Bayern. Wie findest du das?
Schön. Finde ich gut. Ich finde das super. Ich finde, das ist eine kleine Förderung in dem Sinne. Ja. Natürlich geht das auch auf die Kappe von Verbrennerfahrern, ne? Die müssen das ja natürlich mitbezahlen. Aber mein Gott, wir müssen ja auch sozusagen den subventionierten Dieselpreis mitbezahlen. So ist es ja nicht. Ne?
Es ist halt auch so ein Stück weit für die Städte, macht es halt attraktiver. Ne? Du sorgst halt dafür, dass tendenziell mehr Elektroautos vielleicht in die Stadt kommen als Verbrenner. Weil ich meine, du hast nur eine gewisse Anzahl an Parkplätzen und irgendwann sind die voll. Und wenn du halt weißt, hey, mit dem E-Auto kann ich da kostenlos parken, dann hast du vielleicht tendenziell dann künftig auch jemanden, der sagt, ah ja gut, dann hole ich mir ein E-Auto. Aber ich denke jetzt nicht, dass 3 Stunden Parken dafür ausmachen werden, aber es ist halt so ein kleiner Anreiz und es sorgt halt dafür, dass gerade innerstädtisch dann an den Stellen, wo die Parkplätze sind, tendenziell weniger Lärm sein könnte. Mal schauen.
Es gibt so ein paar Organisationen. Vor allen Dingen, ja, ich denke mal, das spricht eher Leute an, die zu Hause 2 Autos haben. Einmal für die Stadt ein E-Auto, einmal für Langstrecke ein Diesel oder PF und die nehmen dann halt immer das Elektroauto dann demnächst irgendwie so.
Ja, ich glaube, es gibt organisatorisch auch ein paar Probleme. So zum einen, da heißt es jetzt 3 Stunden, aber es gibt ja manche Städte, wo du zum Beispiel überhaupt nur 2 Stunden parken kannst. Wie ist es dann? Also ich würde jetzt mal interpretieren, dass es wahrscheinlich so ist, maximal Parkdauer oder maximal 3 Stunden, also je nachdem, was eher eintritt, weil anders kann ich es mir nicht vorstellen. Aber es wirkt auch wieder wie so eine klassische bayerische Hauruck-Aktion, so, wir nehmen uns das jetzt vor, mir ist an mir, wir machen das jetzt einfach und dann
aber Markus Söder, wie soll die Politesse das entscheiden? Ich meine, nur das E am Kennzeichen sollte nicht genügen, weil das ja auch ein P-Hef sein könnte. Oder sind P-Hefs damit einbegriffen?
Also alles, was einen E am Kennzeichen hat.
Ah, okay. Also genau. Auch P-Hefs. Okay.
Genau.
Ja klar, die sind ja städtisch auch elektrisch unterwegs.
Ich bin die Tage an der Ampel gewesen in München. Vorgestern haben wir den Tag quasi freigenommen und sind nach München gefahren als Family. Und dann stehe ich an der Ampel, mache ein Foto von dem Auto neben uns und sage, hey, warum fotografierst du jetzt das Auto? Französisches Kennzeichen und der hatte hinten einen blauen Aufkleber dran. Kennst du den?
Nein.
Du musst, wenn du, das ist so irre, das ist typisch deutsch, du musst, wenn du als nicht deutsches Elektro- oder Plug-in-Fahrzeug an einer deutschen Ladesäule laden möchtest, dir in Deutschland so einen Aufkleber kaufen, wie wir vorne die grünen Plaketten haben, aber in blau, und den musst du dir hinten rechts rankleben und damit darfst du dann in Deutschland an Ladesäulen laden, ohne ein Problem zu kriegen. Also Deutscher geht's echt nicht. Deutscher geht's nicht.
Ist nicht dein Ernst. Aber gilt das nur für Bayern?
Nein, das wiederum gilt für ganz Deutschland. Aber vielleicht darf derjenige mit dem Aufkleber und Parkuhr dann in Deutschland auch kostenlos in Bayern parken. Das weiß ich nicht. Aber das ist wirklich, ich hatte das mal gelesen, aber ich habe noch nie gesehen, dass das jemand hat.
Oh Gott, das höre ich aber zum ersten Mal. Oh Mann, Leute, ja, diese Scheißbürokratie, das ist zum Kotzen. Mein Gott, Bürokratie.
Das ist so, sag mir was Deutsches und dann musst du das nennen, weil es ist wirklich perfekt, da geht's nicht.
Und es gibt ja aber Thema Frankreich. Es gibt ja in Frankreich auch wichtig zu erwähnen, Umweltzonen mittlerweile. Ja. Bei allen Gemeinden und Städten mit über 150.000 Einwohnern braucht man so eine Umweltplakette, so wie in Deutschland, für E-Autos. Beziehungsweise alle Autos müssen das haben. Auch E-Autos müssen das haben. Die sind zwar dann in der Stufe 0 quasi, halt abgasfrei, aber trotzdem müssen die das haben. Dann könnte das auch teuer werden. Und das müssen auch diejenigen haben, die aus Deutschland reisen oder halt alle nicht Nicht-Franzosen. Ihr könnt das online beantragen, genau. Das könnt ihr auch online beantragen. Und wenn die Plakette noch nicht an der Scheibe klebt, reicht aber deine Rechnung, was du schon bezahlt hast, oder die Registrierungsbestätigung als E-Mail, doch reicht vollkommen als Nachweis. Weil du bist ja dann im System registriert. Die schicken dir per Post aber diese Plakette nach Hause, was du aufkleben musst. Die gilt allerdings nur für ein Jahr. Das heißt, du musst das jedes Jahr neu machen.
Aber also ist ja blöd, ich weiß. Das ist ja der Irrsinn, den du an so vielen, also klar, Bürokratie Deutschland kennen wir, aber es ist ja in vielen Ländern, so zum Beispiel in Norwegen ist es auch so, wenn du nach Oslo reinfährst, gibt es auch eine Stadtmaut und wenn du dein, also das wird übers Kennzeichen getrackt, das heißt, das sind Kameras, die scannen dein Auto und dann kriegst du quasi automatisch über eine Vermittlung, wie wenn du einen Strafzettel kriegst, kriegst du dann nach Hause einen Brief. Und du musst, bevor du nach Oslo fährst, musst du online dein Auto als Elektroauto registrieren, weil die standardmäßig alle nicht norwegischen Kennzeichen als Diesel setzen. Also die höchste Tarifstufe. Und wenn du nicht willst, dass du als Diesel abgerechnet wirst, musst du quasi einmalig dein Kennzeichen dahinterlegen und sagen, hallo, ich bin Elektroauto. Dann wird das quasi hinterlegt und verifiziert und dann kriegst du quasi keine Rechnung oder das Vergünstigte, je nachdem. Also es gibt schon auch andere Länder, wo Bürokratie so ein bisschen...
Ja, aber das sind halt so tückische Fallen, würde ich sagen. Man muss ja heutzutage... Wenn man gerne mit dem Auto reist, so wie du oder wie ich, wir müssen echt immer gucken, hey, entlang unserer Route, wo müssen wir irgendwelche Plaketten besorgen, was muss man machen, Umweltzone?
Andererseits muss man ja auch sagen, also klar, Umweltzonen, sonst darfst du halt nicht reinfahren, das ist problematisch, aber ansonsten, das ist ja jetzt auch eine Erleichterung, ne? Da ist es ja, in Norwegen ist ja so, entweder du zahlst halt den Preis, den musst du ja sonst als Auto auch zahlen, oder du machst halt davor quasi die Anmeldung und sagst, hey, ich bin elektrisch und sparst dir das Geld. Das heißt, du kannst Geld sparen und dafür musst du das halt machen. Aber wenn es dann so ist wie mit der Umweltplakette oder in Deutschland diesen blauen Aufkleber, dass du es eigentlich, dass du ohne dem nicht laden darfst, ist ja auch totaler Schmarrn, oder? Vor allem nach deutscher Bürokratie,
total.
Wo kriegst du den denn? So, weißt, kannst du den dann aus dem Ausland beantragen oder musst du dann bei Einfuhr in Deutschland zu irgendeiner Straßenzulassung?
Ich denke mal schon, dass man den vom Ausland beantragen kann, ja. Ja, also ja, total blöd, Leute. Total.
Aber also Gott. In Bayern parken, kommt alle nach Bayern, parkt kostenlos und schaut euch die schönen bayerischen Städte an.
Ja, 3 Stunden ist ja okay. Wie gesagt, ein E am Kennzeichen reicht. Eine Parkscheibe musst du aber trotzdem ran machen.
Genau,
oder
du musst die Parkuhr reinlegen, damit du, oder Parkscheibe, damit du, du musst ja irgendwie sagen, wann du kamst. Du musst ja irgendwie verifizieren, wann du quasi angekommen bist.
Ich glaube nicht, dass NRW sich da traut.
Ja, aber das Ding ist ja auch, also ganz ehrlich, wie viele öffentliche Parkplätze mit Parkschein gibt es denn? Es sind da meistens nur noch Parkhäuser, die sind dann alle in privater Hand. Das heißt, da hast du einen anderen. Also, weiß ich nicht. Das macht ja.
Genau. Und wenn ich in die Stadt fahre mit dem E-Auto, dann suche ich mir sowieso immer eine Ladesäule erstmal.
Voll. Ne? Aber ich eine freie kriege. Ist so ein bisschen der Kompromiss in Bayern zu sagen, hey, wir haben vielleicht nicht genügend Ladesäulen, dann stell dich halt daneben. Ne? Das ist so.
Genau.
Aber Tarik, du warst auf einer Veranstaltung noch letzte Woche.
Wo war ich denn? Hilf mir auf die Sprünge. Ah ja, stimmt. Da ich da nur nach Oberhausen gefahren bin.
Ich habe Tareks Terminkalender hier. Falls jemand fragt, meldet euch einfach mal hier.
Hör mal, ich war ja nur in Oberhausen. Das ist ein Katzensprung von Köln, 70 Kilometer. Deswegen war das in meinen Augen keine VR-Veranstaltung in dem Sinne, weil ich ja nach ein paar Stunden wieder zu Hause war. Verstehe. Nee, war interessant. Die Vietnamesen wollen...
Ohne Flug, Übernachtung und Hotel ist es für mich keine...
Genau, dann zählt das nicht als Veranstaltung.
Teuren Abendessen ist es für mich keine Veranstaltung.
Genau, Mann. Ach komm, hör auf mit diesen teuren Abendessen. Du bist da froh, wenn du was Essbares hast. Die Hersteller meinen es immer gut, weißt du? Und dann kommt immer so Fisch auf den Teller oder irgendwas, was du nicht essen willst, weißt du? Oh Gott, naja, egal. Ich muss aber sagen, in Spanien ist das immer gut, da gibt es immer leckere Tapas. Aber in Frankreich hast du verloren, Alter. Oh, nee, in Frankreich habe ich immer verloren. Was ich sagen wollte, ja, Windfast, ja, vietnamesischer Hersteller, in Vietnam eine große Nummer, die stellen ja auch Busse und sogar hier diese E-Roller und was weiß ich alles her, Zweiräder stellen die her ohne Ende, also hier diese Mofas oder Elektroroller besser gesagt und jetzt auch Autos und ich durfte den VF6 fahren das erste Mal, statisch konnte ich ihn ja schon präsentieren und bei Windfast ist es so, die haben ja eigentlich 2022 schon in Europa angefangen, beziehungsweise in den USA auch schon die ersten Autos ausgeliefert. Aber dann gab es Probleme mit den Akkus. Das waren Panasonic-Akkus, soweit ich das jetzt weiß. Und die haben aber gesagt, es waren irgendwie 40.000 Autos ausgeliefert. Die haben gesagt, weißt du was, wir nehmen alles zurück. Wir nehmen alles zurück. Wir werden alles ändern, bevor wir jetzt hier eine Aktion starten mit Problemen. Wir ändern den Akku. Die haben jetzt einen anderen Akkuhersteller, deswegen hat sich das alles ein bisschen länger gezogen.
Aber auch neue Akkutechnologie, also setzen jetzt auf LFP oder so, oder ist es weiterhin ein NMC-Akku, nur halt jetzt vom anderen Hersteller?
Das ist ein anderer Hersteller und ist, warte mal, war das ein LFP-Akku? Jetzt hast du mich erwischt. Ha. Ich habe gefragt. Ha. Ich habe gefragt. Ich habe auch eine Antwort bekommen. Ich hab's, doch, ich habe auch, das ist kein LFP. Nee, ist ein NMC-Akku. Genau. Okay. Auf jeden Fall der Winfast VF6, der hat 60 Kilowattstunden und fährt sich gut. Es ist jetzt nichts irgendeinem Punkt herausragendes, aber Preis-Leistung ist gut. Preis-Leistung ist gut, aber du weißt ja selber, asiatische Hersteller oder No-Name-Hersteller in Europa, die haben es schwer, die müssen halt über Leasingpreise irgendwas machen. Und die haben momentan nur sechs Shops deutschlandweit, aber die haben vor, das rasant und ganz schnell zu erweitern, so wie BYD.
Das sind aktuell aber so Verkaufsstores, die du quasi auch innerstädtisch hast.
Genau.
Wie ist das mit Service?
Konnte mir noch keiner was Genaues sagen. Die sind das am Aufbauen. Das sind die am Aufbauen, genau. Das sind dann halt
und
die
da
Punkte.
Muss man einfach knallhart sagen, wenn die einem sagen, die sind es am Aufbauen, wartet, bis irgendeiner auch tatsächlich was aufbaut. Weil, also jetzt einen Winfast bestellen, in der Hoffnung, da kommt irgendwann mal ein Service Center, würde ich nicht machen.
Wobei in Oberhausen haben die ja schon die Werkstatt dabei, ne? Also in Oberhausen hast du Verkaufsraum und Werkstatt schon mit dabei.
Das heißt, wenn du in Oberhausen wohnst, dann hol dir einen. Wenn du im Rest Deutschlands wohnst, vielleicht lieber
nicht. Ich weiß nicht, wie die das bei den anderen fünf Filialen gemacht haben. Mhm. Vielleicht haben die wirklich auch an jeder Filiale auch eine Werkstatt dran, weiß ich nicht. In Köln haben wir allerdings nur einen Shop, das weiß ich zum Beispiel, nur ein Store. Ja. Einfach mal abwarten. Aber ich durfte ihn endlich mal fahren. Das ist so ein kompaktes Fahrzeug, so wie der Ford Puma, so in der Klasse.
Wie lang ist der?
4,23 Meter, glaube ich. 4,22 Meter.
Der wird viel größer.
Ja. Ist er aber nicht. Nee, krass. Ist er aber nicht. Der ist von der Dachkante her ein bisschen höher gelegt, aber ist jetzt ist ein Kompaktfahrzeug. Also wenn du davor stehst, du denkst, nö, das ist jetzt kein fettes Teil oder so. Und fährt sich gut, wie gesagt. Hat ein paar Gimmicks, die gut sind. Die Ausstattung bzw. die Anmutung ist gut. Du hast Garantie und so weiter komplett auf das ganze Auto. 7 Jahre lang bis 160.000 Kilometer. Akkugarantie ist kilometerfrei. 8 Jahre lang ohne Kilometerbegrenzung. Das sind dann halt gute Sachen. Und der sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Ne?
Ich fand den VF6 finde ich optisch auch nicht schlecht. Ich finde den 8er, der ist sehr altbacken. Also da sieht man schon, dass der jetzt nicht unbedingt ein neues Auto ist, sondern einfach nur ein Auto, was schon irgendwo fährt, jetzt hierher kommt. Wie es auch am Anfang ja bei BYD zum Beispiel der Fall war, wo du das Gefühl hattest, da müsste eigentlich nächstes Jahr ein Facelift kommen. Und so war es ja dann auch ganz oft. Also ja.
Genau.
Und Software?
Android Auto, Apple CarPlay lief kabellos, das ist schon mal gut. Mhm. Und hat kein One-Pedal-Driving und Navi, Ladeplanung gibt es auch. Es gibt auch eine Akku-Vorkonditionierung, was man allerdings, was er automatisch macht und nicht manuell. Mhm. Aber in den Filtereinstellungen vom Navi war ich nicht zufrieden. Und einiges war noch irgendwie nicht intuitiv genug bei der Bedienung. Okay. Bei der Navi-Bedienung. Da müssen die nochmal Hand anlegen, aber der Mitarbeiter meinte, nächstes Software-Update steht schon bereit. Mhm. Du weißt ja selber, bei BYD gab es auch mittlerweile 10 Updates oder 15 Updates oder bei NIO. Die schmeißen die Autos erstmal auf den Markt, die sind froh, wenn die Dinger erstmal präsentiert werden können und dann kommt das eine Software-Update nach dem anderen. Aber die Asiaten können zumindest Updates und Over-the-Air-Updates, zumindest hat man das bei BYD gesehen und bei NIO, die können das und das Ding macht's. Ne? Und XPeng auch, ich habe das ja selbst erlebt bei XPeng. Über Nacht einfach ein Update bekommen und dann war die Bedienung komplett anders. Mhm. Ne? Besser, schneller und aber halt auch anders, die Maske.
Mhm. Ja, ich habe, weil du gerade Vorkonditionierung sagst, ich hatte die Tage, war ich mit dem EV3 von Kia unterwegs und dann wollte ich auch die manuelle Vorkonditionierung starten bei so 21% und dann zeigte, aber 21%, ne? Und dann zeigt er mir an, die restliche Fahrstrecke reicht nicht aus. Da denke ich so, was ist denn das für eine Aussage? Es kann ja sein, ich fahre 5 Meter an die Ladesäule. Also war wirklich, allein die Formulierung war schon dumm. Aber weiß ich nicht, hast du ähnliche Erfahrungen? Du warst jetzt die Tage mit
dem
unterwegs?
Ja, also ich habe ja, gestern ist ja mein Video online gegangen mit dem kleinen Akku beim EV3 und da hat er zack bei 20% aufgehört vorzukonditionieren.
Ja, aber ich hatte auch den kleinen Akku und ich habe aber bei 21 versucht zu starten und da ging es schon gar nicht mehr.
Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn er aufhört vorzukonditionieren, ich habe ja versucht, bei mir zumindest, als er bei 20 aufgehört hat, bin ich dann in den manuellen Modus gegangen und habe gedrückt, dann meinte er, nein, reicht nicht aus.
Ja, und da stand eben das mit dieser Restreichweite, das war komisch.
Aber Jonas, der EV3 mit der größeren Batterie, also mit der 81 Kilowattstunden Batterie, der hat bis zu 13% noch vorkonditioniert.
Aber dann,
und der
dann
EV6, ist der Schwellen, der EV6, den ich hatte, der EV6, den ich hatte, der hat auch bis 12% noch vorkonditioniert.
Dann ist definitiv der Schwellenwert bei den neuen Autos nicht mehr ein prozentual, sondern dann ist das ein Kilowattstundenwert, den die noch haben wollen. Das heißt, die wollen dann, weiß ich nicht, noch 10 Kilowattstunden drin haben und erst dann geht's. Das wäre logisch bei dem Punkt.
Meiner Meinung nach total unsinnig, weil da ist jeder selbst für sich verantwortlich. Voll. Ich will ihn doch bis 10%, lass ihn doch bis 10%, bis 5% vorkonditionieren.
Wir haben jetzt auch das Update auf den EV9 gekriegt, das heißt, du hast ja jetzt auch die bessere Routenplanung mit Ladestops und so. Ganz ehrlich, das Auto weiß ja auch, wann du an die Ladesäule fährst. Also das, du hast ja jetzt eine Routenplanung. So, und was macht der dann? Der schickt dich mit 10% an die Säule, aber konditioniert nur bis 20 vor. Dann haben wir das Thema wie damals im XPeng. Also finde ich wirklich schwierig.
Ich auch. Also das ist, da muss Kia irgendwie nochmal Hand anlegen. Aber bei dem neuen Update, was du jetzt gesagt hast, bei Kia, du hast ja den EV9 mit dem neuen System, CNCC oder so, keine Ahnung, wie das heißt. YouTube müsste jetzt auch funktionieren.
Ich habe noch nicht reingeschaut. Ich bin gestern 10 Kilometer mit dem Auto gefahren nach dem Update.
Oh Gott.
Und zwar aber nur nachts um 9:30, weil der Kleine nicht schlafen wollte. Dann haben wir versucht, den eine Runde im Auto zu kutschieren, weil es die letzten Male manchmal geklappt hat. Überraschung gestern nicht.
Luxus.
Aber natürlich, während ich da rumfahre, kann ich nicht gucken, ob YouTube geht.
Aber klar.
Das Update ging, Sarah hat es irgendwie Tage installiert. Ich hab die Benachrichtigung gekriegt, Update ist fertig. Und dann dachte ich so, hey, ich habe es gar nicht gestartet. Dann komme ich heim und erzähle Sarah, ja, heute stand ein Update da. Ich so, alles klar.
Aber das ging das over the air?
Aber das war jetzt unser letztes over the air, weil du kriegst ja zwei kostenlos und danach musst du es zahlen, aber das ist so ein bisschen Trugschluss, weil du musst es nicht per se zahlen, es ist nicht so, dass du fürs Update zahlst, sondern Kia will nur, dass du danach nicht mehr deren mobile Daten dafür nutzt und wenn du sie nutzt, musst du halt für die quasi Datennutzung zahlen. Das heißt, du kannst dir trotzdem per USB-Stick das Update ziehen oder du fährst halt in die Werkstatt und selbst dort ist es komplett kostenlos. Das heißt, wenn du in die Werkstatt fährst, du gibst dem Mitarbeiter das Auto, sagst du jetzt gerne Update, dann machen die es auch kostenlos vor Ort für dich. Du machst halt zu Hause klassisch per USB-Stick, nur wenn du es wirklich over the air, kabellos, mit deren mobilen Daten haben willst, dann kostet es was. Und fair enough, selbst bei Tesla kommen ja keine Updates over the air kostenlos, weil du brauchst ja auch da dein WLAN. Also das muss man ja auch sehen. Ganz viele Hersteller machen over the air Updates eben bewusst nicht, weil lad auf einmal, weiß nicht, auf 100.000 Autos 3 GB, das ist halt Datenvolumen schon einiges und deswegen versuchen die das halt irgendwie anders zu distributieren.
Das macht Sinn. Ja, das macht Sinn. Das ist dann ein großer Kostenfaktor.
Und deswegen
auf jeden
schenken
Fall.
Die dir das zweimal, dass du halt so das Gefühl kriegst, hey, wie funktioniert das? Was bringen die Updates? Dass du ein bisschen reinkommst. Und das sagt dir aber auch jeder Verkäufer ganz bewusst. Also das habe ich auch mitgekriegt, als Sarahs Onkel den EV3 geholt hat. Der hat ja auch gesagt, zwei sind kostenlos und ab dem dritten kommen sie entweder her oder sie nehmen es halt per USB-Stick. Was ich nicht verstehe, ist, warum man dann die Autos nicht WLAN-fähig macht, dass ich mich zu Hause ins WLAN einlogge. Aber da wird es schon irgendeinen Grund geben.
Eins kann ich noch reinhauen. Fiat 500 Elektro, Stellantis, bekommt auch ein Over-the-Air-Update. Ja, Zuschauer von mir, der liebe Frederik, der fährt einen und der hat mir letztens ein Foto geschickt. Hey Tarek, guck mal, Over-the-Air-Update beim Fiat 500 Elektro. War jetzt nichts Großartiges, ein paar Bugs und Verbesserungen im System und so weiter. Ne? Aber trotzdem, ne?
Ja,
das klappt.
Ist doch cool.
Ja, auf jeden
Tarek,
Fall.
Ich habe einen Aufreger mitgebracht.
Oh Gott.
Ich bin den Xiaomi SU7 gefahren.
Ja, Mann! Das Video habe ich mir natürlich angeguckt und das mit dem Reifen, das geht ja gar nicht, Bruder.
Und genau, bevor wir zum Auto kommen, ich muss kurz was loswerden. Mir haben andere Pressesprecher geschrieben, was da denn bitte los war, dass man sowas ja nicht auf die Leute loslassen kann. Will keine Namen oder Firmen nennen, aber es gab Kontaktaustausch, wo es hieß, hey, was ist denn das für eine unprofessionelle Art und Weise? Und zum Hintergrund. Es gibt einen deutschen Importeur, der heißt Auto China und die importieren euch den Xiaomi SU7 für schlappe 70.000 Euro statt.
Das hat aber mit Xiaomi nichts zu tun, das ist nicht der Hersteller.
Aktuell nicht, Aber sie haben anscheinend von Xiaomi Exklusivrechte jetzt schon mal bekommen, dass nur sie erstmal die Autos importieren dürfen. Weil ein Hersteller hat ja immer so eine gewisse Hoheit. Du kannst ja, deswegen hat ja auch VW zum Beispiel diese ID.6 in Berlin damals stillgelegt, wo Leute die nicht mehr verkaufen durften, weil die importiert wurden, einfach weil VW gesagt hat, wir wollen die nicht hier auf dem Markt, und dann haben die da die Möglichkeit, das dicht zu machen. Und er, dieser Auto China, hat quasi die Chance oder die Möglichkeit, das zu importieren, und wahrscheinlich will auch Xiaomi über ihn dann so ein Stück weit vorrangig da reinkommen. Mal schauen.
Okay, verstehe.
Da ist natürlich auch viel gesprochen und da muss man erstmal gucken, was tatsächlich kommt. Aber zum Hintergrund. Der importiert euch dieses Auto, wenn ihr das wollt. Ihr könnt es konfigurieren. Der wird dann sogar in China in der Konfiguration bestellt, wird zugelassen, damit es ein Gebrauchtwagen ist, und kommt dann mit nur 10% Zoll nach Deutschland ohne Strafzölle, weil die Strafzölle nicht auf gebrauchte Elektroautos gehen. Also ist gar nicht so dumm. Aber ihr zahlt umgerechnet in China 38.000 Euro dafür und in Deutschland sind es dann 70.000 mit allen Kosten. Und das ist schon ein harter Punkt, kommen wir gleich dazu. Davor das Thema Reifen. Der hat eins von diesen Autos da, um es vorzuzeigen, also um es Leuten zu zeigen. Damit war der beispielsweise bei JP Performance, ein sehr bekannter deutscher YouTuber, gerade was Rennsport und sowas angeht. Und am Ende von dem, der ist mit dem Auto über seine Rennstrecke, der hat so eine Teststrecke, wo der immer die Autos testet, Zeiten nimmt und so. Und am Ende von dem Video geht er so ums Auto rum und guckt die Reifen an, wie die halt nach der Rennstrecke aussehen. Dann sagt er so, boah ey, da hinten ist doch ein Reifen kaputt und gefixt. Und da ist auf der Flanke, auf der Außenseite von diesem Reifen, ist einfach ein Loch. Und das Loch ist so groß wie vielleicht ein 1-Cent-Stück. Und darin war einfach Harz reingeschmiert. Das heißt, dieser Reifen wurde wirklich alles andere als professionell gefixt. Und auf der Flanke, das heißt, das ist ja das, was dem Reifen Stabilität gibt. Du kannst auf der Lauffläche kannst du ja was fixen, das ist ja nicht so schlimm. Aber die Flanke ist wichtig, weil die bringt die Leistung auf die Straße und bringt auch die Sicherheit. Ich meine, du hast da 670 PS und über 800 Newtonmeter, die sollten Grip auf die Straße bringen. Und dann sagt er, ja, der ist runter, also der von Auto China, da müssen wir eh einen neuen machen. Und dann sagt JP noch in dem Video, ah ja, wenn der eh platt ist, dann können wir ihn richtig platt machen. Und dann siehst du die letzten Szenen in diesem Video, wie JP mit diesem SU7 driftet. Das heißt, du siehst richtige Rauchschwaden, wie dieser Reifen gedriftet wird. Spoiler, eine Woche später bin ich an dem Auto und dieselben Reifen sind noch drauf. Der war aber in der Zwischenzeit in Leipzig bei YouTubern, der war in München bei einem relativ bekannten YouTuber, der war noch bei ein oder anderen Medien, vor mir war beispielsweise die Automotorsport vor Ort, und bei allen war dieser Reifen drauf. Und ich habe da bei mir im Video
das
gesagt,
ist fahrlässig.
Sorry Leute,
das ist fahrlässig.
Ich würde wirklich gern testen, wie auch Höchstgeschwindigkeit, weil der läuft 260, wie das alles geht, aber ich fahre mit diesem Auto nicht auf die Autobahn. Und das habe ich bewusst ein Video gemacht, habe das auch gezeigt, habe gesagt, sorry, liegt nicht am Auto, hat überhaupt nichts damit zu tun, aber mit so einem Reifen werde ich mich als Familienpapa nicht auf die Autobahn setzen. Und was andere Kollegen machen, können sie machen, wie sie wollen, aber für mich war das einfach ein Punkt, wo ich gesagt habe, da ist mir dann mein eigenes bisschen Dasein deutlich wichtiger als irgendein Inhalt von einem Video. Weil das Auto ist wirklich krass. Also wenn du das umrechnest, der startet in China in der Basisvariante ab 30.000 Euro. Da bekommst du 800 Volt, 100 Kilowattstunden. Du bekommst dann in der Max-Variante, die kostet 9.000 Euro mehr, du bist bei knapp 38.000 Euro. Da kriegst du ein Luftfahrwerk und wirklich, ich habe es dir geschrieben, ein Fahrwerk, das ist auf dem Level vom Porsche Taycan, nur das Active Ride von Audi und Porsche, was du quasi optional, dieses adaptive Aktivfahrwerk mit 12.000 Euro Aufpreis, nur das 7. ist, oder 7.000, ich weiß gar nicht genau, nur das ist aktuell am Markt besser. Alle anderen Fahrwerke können einpacken. Und das ist wirklich krass, weil ich habe es auch im Video am Ende gesagt, wir haben ja immer gesagt, die Chinesen kriegen die Autos gut hin, weil die haben das Auto verstanden als Computer auf Rädern. Aber Xiaomi hat es halt auch verstanden, dass ein Auto ist. Und das hat mich komplett umgehauen.
Ja, für mich aber in allererster Linie die erste Frage, wo haben die denn gespart? Die haben angeblich nicht an der Akkukapazität gespart, nicht am Fahrwerk, nicht an den Materialien, weil du hast ja im Video auch gesagt, das fühlt sich alles wie bei NIO an und ich weiß ja, wie NIO ist. NIO ist einzigartig in der Verarbeitung und in der Qualität. Da stellt sich, oder die machen mega Verluste gerade, weil die Marktanteile wollen.
Ich habe wirklich keine Ahnung, wo die gespart haben. Dieses Auto wird in China denen aus den Händen gerissen. Die haben, das musst du mir auf die Zunge zergehen lassen, die haben im ersten Jahr, wo also Xiaomi hat noch nie ein Auto hergestellt. Das Einzige, was sie davor gemacht haben, war mein E-Scooter. Das war das Auto-ähnlichste, was die je produziert haben. Und die haben letztes Jahr im April angefangen zu verkaufen und die haben bis jetzt 200.000 Stück verkauft. In einem Jahr in China. Dieses Auto geht weg wie warme Semmeln.
Aber auch wenn er offiziell, egal über welchen Händler er nach Europa kommt, wird er nicht unter 65 kosten. Das glaube ich nicht.
Denke ich auch nicht. Also die könnten den Markt brutal fluten, wenn die das Ding für 45 anbieten. Dann hast du da einen Killer, wo keine, also wirklich, wo es keine Option gibt, die ansatzweise da rankommt. Weil du, das ist auch ein Auto von 5 Meter Länge. Am Anfang haben alle gedacht, der ist irgendwie so Model 3 Größe. Nee, der ist wirklich so groß wie ein Taycan.
So wie ein e-tron GT, genau.
Genau, das ist wirklich einfach ein großes, sportliches Auto. Der hat einen aktiven Flügel, den du in 5 verschiedenen Stufen ausfahren kannst. Also es ist wirklich ein Auto, was auch für dich perfekt eigentlich wäre, von diesen ganzen Emotionssachen. Fährt sich bombastisch, hat wirklich gute Sitze. Du kannst die Seitenwangen in den Sitzen einstellen. Du hast eine gute Software, die jetzt auch im nächsten Schritt Englisch kommen soll. Also wirklich viele, viele vernünftige Sachen.
Ich habe ein Problem mit dem Fahrzeug.
Ja, die Optik.
Ich finde den voll hässlich. Ich finde den so hässlich von vorne. Das erinnert mich irgendwie, also ich habe die gleichen Gefühle bei dem, wenn ich ihn mir von vorne angucke, wie beim alten Model 3. Da kommt mir das Kotzen hoch. Ist so. Und ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich bin ein, also was die Optik angeht, ja.
Also ich
und
glaube,
das spielt von, für mich spielt dann so Software, Fahrwerk, alles dann zweite Reihe. Für mich muss das Ding erstmal, das Ding muss mich anmachen. Wenn ich am Parkplatz zu dem hinlaufe, muss ich sagen, boah, da steige ich gleich ein. Und das habe ich bei einem e-tron GT, das habe ich beim Taycan, das habe ich hier bei diesem Alfa Romeo Junior Veloce, das habe ich beim EV6. In der richtigen Farbe, aber nicht bei diesem Xiaomi. Nicht.
Also da vielleicht
ein Auto. Ja.
Da vielleicht der Tipp, der ist auch bei diesem Electrified Horizon Festival, dieses Auto.
Ja.
Hoffentlich dann
mit
neuen
gleichen Reifen. Mit den gleichen Reifen.
Hoffentlich dann mit neuen.
Und das Ding gefällt mir auch nicht von hinten. Das Ding erinnert mich von hinten an so Japaner aus den 90ern. Mhm. Ist ja jetzt nicht hässlich, aber nicht das, es gibt mir nicht das optisch, was er sein möchte, was er vermitteln will. Nämlich dieses Hightech-Auto mit viel Power und das geilste Fahrgefühl, da muss man schon. Also die haben irgendwie falsche Designer eingestellt, irgendwie, meiner Meinung nach, für mich.
Also ich finde, es ist ja oft so, vor Ort schaut er nochmal anders aus, deswegen, wie gesagt, kommt da gerne zu der Veranstaltung, da steht der da, da fährt der, da kann man sich nochmal anschauen. Das ist nochmal was anderes. Von meinem Gefühl her, kanntest du die Tarnbilder von den Taycan-Modellen, als die damals noch getarnt rumgefahren sind? Da hatten die so größere Lampen drauf gebastelt, als wären die Lampen größer als die eigentlichen Taycan-Lampen. Und auch hinten hatten die größere Lampen, als die eigentlich waren. Und genau so sieht dieser Xiaomi aus, weil die Form schon sehr an Porsche erinnert und dann aber die Lampen nicht die Porsche-Lampen sind, sondern halt deutlich größer. Und das ist irgendwie
da haben
so
die
bisschen,
das falsche Auto kopiert.
Also wirklich, also du siehst wirklich an jeder Stelle, wo sie sich haben inspirieren lassen, um das mal freundlich auszudrücken.
Ja.
Und sie haben es an vielen Stellen wirklich perfektioniert. Also seien es Sachen wie, der wirklich ein hammergeiles Lenkrad da drin. Die haben richtig gute
Sitze.
Ja,
das Lenkrad sieht gut aus, muss ich sagen.
Die haben es wirklich sich irgendwo anders angeschaut und haben gedacht, wo können wir noch Kleinigkeiten verbessern, haben das reingebracht und haben es wirklich perfektioniert. Aber halt so aus allen Welten so. Da ist ein bisschen Tesla drin, da ist ein bisschen Taycan drin, da ist ein bisschen, die Frontscheinwerfer sind aus wie ein McLaren, da ist ein bisschen Heckspoiler noch von, weiß ich nicht wo. Also wirklich, du hast so einmal quer durch die Autoindustrie und dann steht da Xiaomi drauf.
Ja, aber der hat keinen eigenen Charakter in dem
Fall.
Nein, gar
nicht.
Weißt du, was ich meine?
Nein.
Hat er nicht, Mann. Ein e-tron GT und ein Taycan basieren auf der gleichen Plattform, aber das sind zwei grundverschiedene Autos, was Charakter und Optik angeht. Die vermitteln beide ganz anderes Lebensgefühl. Weißt du, was ich meine?
Voll.
Und da müssen die Chinesen noch dran arbeiten. Ist
absolut.
So.
Nee, aber das war mir einfach nur wichtig, beides zu erzählen, sowohl das Auto als auch die Reifenthematik.
Aber irgendwo tut es mir auch natürlich sehr leid für Porsche und Co., weil die in China ja kaum noch Sachen verkaufen momentan.
Ja, und wenn dann so ein Auto dasteht, warum, also wirklich, warum solltest du in China dann einen Porsche nehmen? Wenn dieses Image von deutschen Autos da gerade richtig runtergeht und du dann auf einmal ein gutes chinesisches Auto kaufen kannst, was wirklich gut dasteht, du aber vielleicht noch die Hälfte zahlst vom Deutschen, keine Chance. Also wirklich, da kannst du zusperren. Ja. Da brauchst du als Porsche gar nicht mehr hinfahren.
Weißt du, Jonas, als Beispiel, die Russen. Russland ist ein Riesenland.
Ja.
Nein, ein Riesenland mit einer großen Population und mit vielen Reichen, mit vielen Leuten, die Geld haben. Die Russen haben Lada oder was haben die noch? Nee, Lada? Lada war
die
bulgarisch.
Die haben Lada und noch irgendwas.
Ja, aber jetzt stell dir vor, die Russen bauen auch sowas wie ein NIO, sowas wie ein BYD. Also, weißt du, eine russische Marke, was alle kommen. Ey, was ist dann mit Mercedes? Was ist dann mit BMW? Weißt du, was ich meine? Weil Mercedes, BMW, die ganzen, wenn man luxuriöses Auto wollte, dann hat man ein deutsches Auto gekauft. Dann hat man mit Stern ein Propeller, Audi, 4 Ringe, weißt du, stand für Sportlichkeit, aber deutsche Qualität. Und jetzt fangen die Länder einfach selber an und sind so noch lange nicht in dem Bereich, aber sind auf einem guten Weg dahin. Und wenn du dir NIO anguckst, was die mit dem Fahrwerk jetzt machen, wenn du dir beim ET9 zum Beispiel oder wenn du dir jetzt BYD anschaust, was die Preis-Leistung so bringt, ne, beim C-Line 7, wirst du merken, der kostet 58,9 der C-Line 7.
Und jetzt kommt
der ID5 GTX, ein ID5 GTX ist über 71.000 Euro und nur halb so viel ausgestattet. Also muss man auch mal sagen, ne?
Und im Mai kommt der jetzt bei BYD der Dolphin Surf.
Ja, ja, genau, da sind wir auch, oder? Ja.
Das wird auch spannend.
Genau.
Wirklich 20.000 Euro Auto, weit bevor es Volkswagen bringt.
Ja, ich meine, der Auto 2 hat mich schon umgehauen für das Geld, für 30.000, was du jetzt bekommst momentan, oder für 33, oder für 32, für die höhere Ausstattung. Mhm. Das ist preis-leistungstechnisch mega, mega. Mhm. Und ja, also die deutschen Autobauer tun mir leid, das tut mir in der Seele weh, wirklich, weil das gute Autos sind, das sind tolle Autos und das sind tolle Marken. Und die würde ich auch am liebsten noch gerne nächsten 200 Jahre auf dem Auto-Weltmarkt sehen. Aber die müssen handeln, die müssen gucken, wie die da rauskommen. Ich weiß es nicht, ich habe da keine Lösung für. Was denkst du denn, wie das so endet?
Also ich denke, dass man sich mehr auf den europäischen Markt wieder fokussiert und dass man wahrscheinlich, wie es jetzt vielleicht auch Audi angeht, mit wie eine Art eigene Marke für China zu kreieren, dass man wirklich sagt, man geht einen komplett anderen Weg und baut nicht das europäische Auto für dort, sondern man macht dann wirklich eine eigene Variante. Die Frage ist, wie viel von der Marke ist es dann noch, wenn du ein Auto machst? Also gerade diese Audi-Studie, die es da gab, wo keine Ringe mehr drauf waren, sondern der Schriftzug, das sah aus wie jedes andere chinesische Auto. Da hast du genau das Ding wie jetzt andersrum. Das ist dann nicht die Chinesen, die das europäische kopieren, sondern hast du auf einmal einen deutschen Hersteller, der einfach ein Auto macht, das, was jetzt gerade die Chinesen machen. Und das ist ja oft das Problem. So, du guckst dir ein Auto von da drüben jetzt an und denkst dann, jetzt bauen wir eins, wie es jetzt ist. Aber die Chinesen denken ja schon wieder weiter. Das heißt, wenn du es in 5 Jahren bringst, ist es ja schon wieder alt. Und ich glaube, du musst schon irgendwas finden, wo du dich etablieren kannst, wo du sagen kannst, das ist unsere DNA, dafür steht die Marke und das ist halt das Besondere. Und ich glaube, wenn das in den nächsten Jahren fehlt, das muss ja nicht mal zwingend Vorsprung durch Technik oder irgendein Riesenpunkt sein. So, weiß ich nicht. Manche Sportwagen werden auch nicht gekauft, weil der Motor so geil ist, sondern weil die Heritage da ist und weil du weißt, das ist jetzt ein vernünftiges Auto und da steht der Name drauf. Und das müssen die halt hinkriegen, aber das gepaart mit ein paar Attributen, die halt noch passen. Wo vielleicht mal technische Extras kommen, wo es nicht immer nur so ein Hinterherhecheln ist, wird spannend. Ich glaube, dass der Export schon deutlich weniger werden wird. Ich denke aber nicht, dass er komplett einbricht. Und wer weiß, muss man auch sagen, wie lange sich die chinesischen Marken halten. Weil wie du vorhin gesagt hast, woher kommt der Preis? Also aktuell ist in China ja noch sehr viel subventioniert. Das kann der Staat auch nicht für immer durchhalten. Wird alles sehr spannend. Also ich glaube, da wird sich nochmal ein bisschen was wandeln. Und
Das muss man aber auch ganz klipp und klar sagen, das ist auch unfair unseren Autoherstellern gegenüber oder den europäischen Herstellern gegenüber. Da zählt ja auch Stellantis und so weiter, alle Marken noch dazu, Renault und so weiter. Die Chinesen, die werden ja vom Staat subventioniert, die ganzen Hersteller. Ich meine, die können Verluste machen, Milliarden, aber da sagt der Staat, hier, hallo, hast du deine Milliarden erstmal, mach, ne? Also das ist dann natürlich unfair.
Ja, und ich meine, gerade so Hersteller wie Xiaomi oder so, die produzieren ja nicht, weil sie unbedingt Bock hatten, jetzt ein Auto zu machen, sondern da gibt es interessante Pakete, da gibt es interessante Anreize, warum man ein Auto herstellen sollte, dann macht man das. Also es ist jetzt nicht nur, weil die sagen, oh cool, wir machen gute Handys, jetzt müssen wir ein Auto bauen. Das ist ja alles so ein bisschen beieinander. Aber Tarek, wir haben noch einen Aufreger bei dir, oder?
Was denn? Der Kia. Meinst du das?
Ja, ja, klar.
Erzähl mal. Du hast ja gesagt, du hast irgendwas im Internet gelesen. Was hast du denn gelesen?
Ich habe im Internet hat es mir auf YouTube am Sonntag bei meinem Lieblings-YouTuber angezeigt, dass der schon wieder ein Problem mit seinem Auto hat.
Dein Lieblings-YouTuber, du Schleimer. ja, die 12-Volt-Batterie, die war tot und ich musste kraxeln in den Kofferraum. Weil ich, Schlaumeier, meine Powerbank im Kofferraum hatte, nämlich in der unteren, im unteren Ladeboden. Demnächst steht der schön im Frank übrigens. Ja, genau, das Video wurde auch, ich wollte einfach mal wissen, ich habe das Video gemacht, weil ich hier auch keinen Bock mehr hatte und das Problem nochmal ansprechen wollte. Ich meine, Kia wird jetzt nicht so amused darüber sein, aber über 1000 Kommentare, Jonas, oder knapp 1000 Kommentare, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, wie viele Leute auch von anderen Herstellern davon betroffen waren, das hat mich auch gewundert. Volkswagen, Renault oder Audi.
Volkswagen und Audi und so musst du ein bisschen ausklammern, die hatten ja bewusst am Anfang Probleme mit der 12 Volt. Die hatten eine Rückrufaktion. Das ist die Frage, wie viele Leute das tatsächlich gemacht haben oder nicht, weil die 12 Volt Batterien am Anfang unterdimensioniert waren. Aber ich glaube, das ist allgemein ein Thema von Elektroautos in einem gewissen Bereich, wo die Hersteller einfach unterschätzt haben, wie viel diese ganzen Telematikdienste, Always-On-Themen und so weiter, Always-Connected, die Autos beeinflussen und beeinträchtigen. Und dass du einfach da deutlich mehr Power bräuchtest oder zumindest die Funktion, wie es ja auch selbst Kia und Hyundai früher hatten, dass die 12 Volt über den Hauptakku geladen werden kann.
Genau. Und aber man muss auch sagen, bei Kia gab es Probleme und bei Hyundai, da hat die Software manchmal gespinnt oder irgendwelche Steuergeräte waren defekt und haben die 12 Volt Batterie nicht nachgeladen über den wenn du den unter 20% State of Charge abgestellt hast, ging das sowieso nicht. Jetzt haben die das, glaube ich, mit dem letzten Update auf 10% State of Charge korrigiert.
Okay.
Genau. Und aber man hört, also das, was ich mir jetzt aus den Kommentaren so rausgelesen habe, die Akkus, die halten so maximal 2 Jahre, danach sind die hin. Und es gab hier diese ICCU-Geschichte, das sind diese Charging Units, die massenweise ausgetauscht werden mussten, weil die Leute liegen geblieben sind, ich auch mit NAS letztes Jahr. Und das ist eigentlich eine Sache von 3 Stunden in der Werkstatt erledigt, ein kleines Teil, aber Kia hat oder hatte oder hat immer noch, weiß ich nicht, Schwierigkeiten mit Ersatzteillieferung, Ersatzteilversorgung. Deswegen stehen die Autos teilweise 2 bis 3 Wochen in der Werkstatt. Bei manchen weniger, bei manchen länger. Was ich aber sagen wollte, wenn die ICCU defekt einmal ging, der hat ja auch die 12-Volt-Batterie leer gesaugt. Bei mir war das so, die haben meine 12-Volt-Batterie damals wieder aufgeladen. Und ich hatte noch die Originalbatterie drin. Jetzt habe ich aber gelesen, wenn die einmal leer entladen war, dann bekommt die einen Knacks und danach ist die noch lange nicht mehr so potent wie eine neue Batterie. Deswegen haben alle geschrieben, Tarik, lass dir einfach eine neue Batterie einbauen. Und diese Batterien haben nur 2 Jahre Garantie. Und ich habe mein Auto am nächsten Tag wieder überbrückt mit der Powerbank. Und so eine Powerbank, du weißt gar nicht, wie hilfreich sowas ist. Wirklich, Mann. Wirklich. Du hältst das Ding ans Akku und bam, springt das Auto einfach an. Kannst du dir die Geschichte mit ADAC sparen. Naja, ist egal. Da ich ja sowieso über 2 Jahre war jetzt mit dem Auto und die Garantie weg war, habe ich gedacht, fährst du den mal zur Werkstatt. Ich habe ihn vorgestern zur Werkstatt gefahren, habe da noch eine Fortsetzung gemacht, also Video mit Fortsetzung, mit Ergebnis, was da war. Denn die Frage war, was ist die Ursache? Entweder Akku zu alt einfach, hatte einen Knacks und konnte einfach nicht mehr, oder es gab irgendwie Verbräucher im Auto, irgendwelche Steuergeräte, die irgendwelche Fehlermeldungen wohl gegeben haben. Zum Beispiel, viele haben geschrieben, Ladeklappe-Sensor, Heckscheibensensor oder Türsensoren, die können alle Strom ziehen, irgendwie, keine Ahnung. Oder aber auch Drittanbieter-Apps, die Zugriff auf die Autodaten haben, die das Auto alle
aufwecken und alle
immer wieder aufwecken, und das geht alles über die 12-Volt-Batterie. Oder ich habe hier eine Dashcam eingebaut, die wunderbar arbeitet, aber diese Dashcam hat hier diesen Parkmodus, diesen Wächtermodus, und kann auch sein, dass er wenn dieser Wächtermodus angeht oder Parkmodus, diese Aufzeichnung läuft dann über die 12-Volt-Batterie. Ne? Und das sind alles Faktoren, und deswegen habe ich gedacht, komm, ich möchte es jetzt wissen, ich lasse das Auto komplett nochmal abchecken in der Werkstatt. Was ist los? Waren das die Steuergeräte oder was war das letztendlich? Und ich habe jetzt ein Ergebnis. Und was aber genau ist, will ich jetzt nicht spoilern. Nein, das Video kommt am Wochenende.
Okay, ich bin gespannt.
Genau.
Weil das Thema ist, es gibt ja auch mittlerweile neuere quasi Bleiakkus, also es gibt ja, du kannst ja mittlerweile auch,
haben
gibt ja
auch
Lithium-Ionen und sowas, die theoretisch stabiler sind, oder LFP-Akkus, die da genutzt werden können.
Oder Gel-Akkus.
Genau, also da gibt es ja ganz verschiedene. Es ist halt immer die Frage, was empfiehlt der Hersteller, was solltest du reinpacken und so. Aber bin ich echt gespannt, was da rauskommt. War es natürlich sehr ärgerlich. Ich hatte ja auch mal, wir waren ja mal unterwegs, und dann kam ich zurück in den Flughafen, dann stand der MG4 leer in der Tiefgarage und ich kam nicht mehr rein.
Stimmt.
Und da war damals ja auch die 12-Volt-Batterie das Problem. Und da hatte ich natürlich kein Akku-Pack dabei. Und da hat mir dann danach jemand geschrieben, das liegt bei MG daran, wenn die haben einen Bug, wenn die keinen Radiosender finden, was manchmal manchmal zutrifft, dann sucht dieses Auto quasi auch im Hintergrund, wenn es steht, für immer Radiosender. Und das dauert so lange, dass der Akku irgendwann leer ist. Und ich so, ey, das kann doch nicht sein. Also wirklich, sorry, wenn das das Problem ist, dann nee, also klar. Das,
aber ich kann aus erster Hand berichten, Jonas, ich hatte den MG4 als einer der ersten in Deutschland überhaupt. Damals die erste Reihe, Luxury, für 13 Monate. Und wie viel habe ich gemacht mit dem Auto? Weiß ich nicht. 20.000 Kilometer? Nix. Also mit der 12-Volt-Batterie.
Aber musstest du den Radiosender suchen?
Nein, keine Ahnung. Nee. Ja, das ist halt, wie gesagt, aber wie gesagt, in den Kommentaren hörst du auch wirklich auch von vielen Renault-Fahrern, Renault Zoe oder, keine Ahnung, viele andere Hersteller, Toyota oder PHEV-Modelle. Mhm. PHEV-Modelle sind auch stark davon betroffen, ne? Wusste ich gar nicht, weil ja, die klar, auch irgendwie...
Sobald du dann mehr die Apps nutzt, mehr danach schaust und so, das hat ja genau, alles damit zu tun.
Genau. Genau. Interessant. Also wirklich, was da in den Kommentaren, also ich habe da wohl irgendwie, wie nennt man das, einen Nerv getroffen immer noch, was aktuell ist. Und naja, gut, aber ist halt so. Man muss und auch manchmal halt
negativ
Unschönes
berichten. Negativ funktioniert halt
immer, ne? Ja, das ist traurig. Negativ allgemein, wenn du schreibst, ich bin liegen geblieben, ich hatte einen Unfall, ich habe mir ein Bein gebrochen, dann klicken 100.000 Leute rein. Aber wenn du sagst, hey, guck mal, was für ein schönes Auto, was für eine schöne Stadt, Leute. Ja, okay. Voll. Ja. Also schade. Das ist aber allgemein. Das ist nicht nur auf YouTube so, das ist allgemein.
Nein,
das ist halt,
das ist
keine Ahnung. Vielleicht ist da auch ein bisschen bei manchen die Schadenfreude da. Nicht bei meiner Stamm-Community, aber das ist halt auch. Aber es, ich weiß nicht. Also ich finde es schade, dass negativ immer, immer drei oder vierfach mehr kommt.
Mhm. Tarik, was gibt's für einen Ausblick? Was kommen die Tage für ein Video? Und dann machen wir Schluss.
Oh Gott. Ja, wir sind schon bei knapp einer Stunde, ne?
Ja.
Viele von euch, die jetzt zuhören, Leute, wisst ihr, was das Komische ist, Jonas, bevor ich zu deiner Frage komme? Wir unterhalten uns ja beide, aber mir in dem Moment ist überhaupt nicht bewusst zum Beispiel, dass uns jetzt vielleicht 3.000, 4.000, 5.000 Leute zuhören.
Voll.
Und das ist mega. Einerseits ist das sehr komisch, ne? Andererseits denke ich, wow, geil, schön, dass ihr alle dabei seid. Nochmal auch im Namen von Jonas, danke, dass ihr echt dabei seid und uns mit Zuhören einfach unterstützt. Leute, teilt es gerne weiter, empfehlt uns euren Freundinnen, Freundinnen in den Gruppen, WhatsApp-Gruppen, wie auch immer und sagt, hey, beim Autofahren, beim Laden, beim Duschen, beim Kochen, beim Essen, beim Joggen, einfach Knopf ins Ohr und hört den beiden mal zu,
und
was die denn so zu labern haben.
41 neue Abonnenten auf YouTube und dann haben wir die 1.000, also geht alle mal
ja,
rüber.
Ja, Mann, wir wollen die magische 1.000 sehen. Jetzt gebt ihr, euch doch mal einen
wenn
Ruck.
Wenn ihr gleich bei YouTube seid, Tarik, was kommt die Tage als Videos?
Oh, jetzt macht der Druck hier. Bei mir kommt eine Menge. Also Audi S6 e-tron, Alfa Romeo Veloce, Renault 5, dann Puma Gen E, dann der Transit, das Video kommt noch. Dann mega spannendes Gebrauchtwagen-Video, mega spannend. Ein Audi e-tron der ersten Generation 55 Sportback. Mhm. Ja, den habe ich auf die Ho 8 gejagt. Und dann seht ihr mal, was ihr für knapp 30.000 Euro momentan noch bekommt. Das kommt noch. Und dann kommt noch einiges andere, ist noch geplant. Was darf man bei dir erwarten?
Bei mir kam gestern, wenn die Podcast-Folge online geht, also heute, wenn wir hier gerade aufnehmen, kommt jetzt endlich tatsächlich der Vergleich vom Explorer und dem Elroq. Da haben schon einige am Sonntag, ja, als ich die Xiaomi gezeigt habe, haben schon Leute geschrieben, hey, ich dachte, heute kommt das Elroq-Video gegen Explorer. Sorry, der Xiaomi war aktueller und brandheißer. Das kommt heute und am Sonntag kommt ein Video, was viele hoffentlich freuen wird. Ich spreche, wenn alles gut läuft, am Samstag mit dem Seeker-CEO, Seeker Europa. Und den werde ich ein bisschen auf Tuchfühlung gehen, was jetzt ist, wann die in Deutschland starten. Und das habe ich mir vorgenommen.
Bestell dir mal schöne Grüße von mir.
Das mache ich. Und da habe ich mir vorgenommen, ein Video zu machen, wirklich zu zeigen, wie das jetzt wird, wann die kommen und so weiter. Das kommt am Sonntag. Und nächste Woche kommt wahrscheinlich der ID3 Pure als Video unter der Woche.
Und du bist ja auch in Lissabon dann, wegen dem Seeker, ne? Jetzt.
Genau, da bin ich am Samstag, jetzt diesen Samstag. Ah, vielleicht kriege ich zwischendurch noch den Abarth 600, mal schauen, wie schnell ich den geschnitten kriege. Mhm. Da gibt es kein Embargo. Dann sind wir nächste Woche bei Puma. Ich weiß nicht, gibt es da ein Embargo?
Ich weiß es nicht.
Gar nicht sicher.
Habe ich nicht im Kopf.
Auf jeden Fall, da kommt wahrscheinlich noch was. Und dann kommt noch ein sehr, sehr cooles Projekt nächsten Sonntag. Tarik weiß es schon, aber ich will es noch nicht spoilern. Da kommt noch was Spannendes.
Ich sage es nicht, aber ich fand die Bilder genial. Ich fand das Bild so genial.
Bin echt gespannt, wie das ankommt.
Ich sag aber mal so, also dich würde ich gerne vor der Tür sehen dann.
Dir würde ich aufmachen.
Ja, genau. Okay, mehr sagen wir nicht.
Und
aber das wird auf jeden
Sachen,
Fall cool.
Und ich würde deine Sachen nicht durch die Gegend schmeißen. Das kann ich auch noch sagen.
Ja, alles gut. Oh, jetzt hast du zu viel verraten.
Ja, wer jetzt hier eine Stunde Podcast hört, der darf auch belohnt werden. Tarik, schön war's.
Genau. Auf jeden Fall. Ich danke auch alle nochmal fürs Zuhören. Ich danke dir, lieber Jonas, wieder für dein Dasein. Danke, dass du da bist.
Danke, dass es dich gibt.
Genau, Mann. Merci. Wie war das nochmal mit der Merci-Schokoladenwerbung?
Merci, dass es dich gibt. Irgendwie sowas war das, glaube ich.
Jetzt okay, ja, dann würde ich sagen,
mit Musik.
Bis nächste Woche.
Schön war's. Bis nächste Woche. Danke euch.
Und ich schuftete Tage und Nächte. vor meinen Augen nur ein Ziel. Den Führerschein möchte ich haben, und dafür war mir nichts zu viel. Und nun bin ich einer dieser Kerle, die ihr Leben leben auf nem Trück. Etwas Schönes kann es nicht geben, auf der Autobahn fand ich mein Glück. Schule ist nicht schön, dachte ich mir dabei, Autofahren ist viel besser. Ein Fahrer ist so frei wie ein Vogel so frei, und sie nennen mich Kilometerfresser. Kilometerfresser, 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 Kilometerfresser.